Dank, Herr, dass du bei uns bist, dass du in unserer Mitte bist, dass du uns berührst, dass du uns nicht alleine lässt, Herr, dass du uns umhüllst mit deiner Liebe und Gnade. Und Herr, dass du uns zu einem Licht in der Dunkelheit gemacht hast, Herr. Du bist uns Licht geworden in der Dunkelheit und du machst uns zu Licht für andere in der Dunkelheit. Danke, Herr, dass du die Hoffnung der Welt bist. Danke, dass du der Retter dieser Welt bist. Halleluja. Hi. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wusste schon, warum ich dieses T-Shirt anziehe heute Morgen. Denn letztes Mal kam ich ja noch so im vollem Ornat. Da wollte ich ausdrücken, ja, dass Gott würdig ist, ja, dass wir etwas Besonderes für ihn tun. Heute Morgen hatte ich diesen Gedankenimpuls, als ich mich angezogen habe. Ich fühle mich so wohl bei euch und ich fühle mich zu Hause. Also habe ich mir gedacht, ich ziehe ein T-Shirt an, um zu sagen, ich bin zu Hause. Und jetzt haben wir gerade von Gott gehört, was er für einen Impuls heute Morgen auch gesetzt hat. Jetzt weiß ich auch, warum ich dieses T-Shirt angezogen habe. Hier sitzen nämlich im Kreis der Kreis der Superhelden, der Kreis der Weltretter sitzt zusammen. Und die erzählen sich am Lagerfeuer und dann sagt Jesus zu denen, so Freunde, jetzt erzähle ich euch mal, wie ich die Welt gerettet habe. Und das ist etwas, was man immer wieder weiter erzählen muss, wo man den anderen Menschen erzählen muss, so hat Jesus mich gerettet, so ist er Licht in meinem Leben geworden. Und dazu muss man natürlich auch immer wieder mal erzählen, warum es so dunkel war bei einem. Wir können halt nicht immer nur durch die Gegend rennen und sagen, es ist alles supi, alles toll, ja, wir lächeln. Und auch Beschämung, auch Zerbruch, auch Versagen muss immer wieder mal thematisiert werden, damit man dann erzählen kann, wie Jesus einen gerettet hat. Sonst wird das ja gar nicht so verständlich. Ne? Das heißt, man muss, wenn wir Licht sein wollen, dann müssen wir auch immer wieder Dinge aus der Dunkelheit ins Licht zerren oder ins Licht bringen, damit Menschen da, ich stelle es mal weg, sonst rutscht das mir noch weg, damit Menschen erkennen können, wie Jesus das macht. So beim letzten Mal habe ich ja so versucht, das Sprachengebet aus dieser dunklen Ecke rauszuzerren und mal ein bisschen Licht da drauf zu werfen und zu sagen, das ist gar nicht so geheimnisvoll, so mysteriös, so wild, wie man immer denkt, sondern das Sprachengebet ist ein Akt des Gottvertrauens. Und nachdem mir das so viel Spaß gemacht hat, ja, habe ich mir gedacht, ich mache heute einfach weiter damit. Genau. Also nicht mit dem Sprachengebet, da wisst ihr ja schon Bescheid, ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Aber doch über das Gebet im Allgemeinen. Ich finde nämlich, dass Gebet zu den absolut grundlegenden Themen des Christentums überhaupt gehört. Gebet gehört zu den grundlegenden Themen einer Gemeindearbeit vor Ort, wie wir es sind. Und es gehört zu den Basics unseres ganz persönlichen, praktischen Glaubenslebens im Alltag. Denn wenn man mit Gott leben will, dann muss man wissen, wie man Kontakt zu ihm aufnimmt. Wie spricht man Gott an? Wie hört man seine Stimme? Was kann man von ihm erwarten? Und dergleichen mehr. Das muss man wissen, wenn man irgendwie mit Gott in Kontakt treten will. Und vielleicht, habe ich mir so gedacht, muss ja nicht nur das Sprachengebet an sich, sondern vielleicht das ganze Beten überhaupt aus einer mysteriösen, diffusen Ecke herausgeholt werden ans Licht. Mit Gebet bezeichnen wir doch grundlegend einfach nur die kommunikative Beziehungsaufnahme zu diesem unsichtbaren Wesen, das wir Gott nennen. Und diese kommunikative Beziehungsaufnahme zu Gott, die kann natürlich verbal ausfallen, aber auch nonverbal, wie jede andere Kommunikation auch. Das habe ich ja schon mal im Rahmen meiner Predigt über diese neuen Gebetsarten im Neuen Testament hier gesagt. Da habe ich gesagt, dass auch ein Tanz, eine Umarmung, ein Bild, eine Skulptur, ein T-Shirt, die Gemeinde putzen oder herzliches Lachen in diesem Sinne Gebet sein können. Man kann das Gebet nicht auf bestimmte äußere Formen festlegen, weil man die kommunikative Beziehungsaufnahme zu Gott damit einsperren würde. Aber dann gibt es eben doch immer wieder auch Momente in meinem Leben, da verfalle ich doch in die Gefahr, das Gebet so archaisch, magisch zu betreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn man zum Beispiel in Eile ist und dringend einen Parkplatz braucht, dann verspricht man dem lieben Gott doch alles Mögliche, um ihn zu bekommen. Ne? Und wenn man ihn dann nicht bekommt, dann fallen einem sofort ein Haufen Dinge ein, warum Gott einem natürlich ganz klar diese Gnade nicht gewähren konnte. Dann fällt einem ein, wo man irgendwie mies geguckt hat und jemanden angeschrien hat oder jemandem die Vorfahrt genommen oder was auch immer. Ne? Dann ist einem ganz klar, warum Gott das einem keinen Parkplatz geschenkt hat. Aber wenn man den Parkplatz bekommt, dann besinnt man sich plötzlich auf die Gnade und vergisst seine Gelübde. Und dann fühlt es sich aber doch einen Moment lang irgendwie komisch an. Ne? Man denkt sich irgendwie, beim nächsten Mal kriege ich vielleicht dann keinen mehr. Ja? Oder es wird im Gottesdienst für etwas gebetet und ich bespreche das so mit meinem Freund Gott kurz. Ja? Und dann blinzle ich so rum und dann sehe ich, dass alle anderen noch ganz tief im Gebet versunken sind, während mir schon gar nichts mehr einfällt. Und schon springt mich der Gedanke an, es vielleicht nicht richtig gemacht zu haben. Habe ich zu wenig Worte gemacht? Habe ich es nicht ernst genug gemeint? Funktioniert mein Gebet überhaupt? Oder du willst Gott um Führung für deine persönliche Zukunft bitten. Und sofort kommt auch dieser kleine gemeine Impuls in den Hinterkopf. Was ist, wenn es unbequem wird? Was, wenn Gott etwas von dir verlangt, das dir gar nicht gefällt? Also ich kenne das jedenfalls, das geht mir immer wieder mal so. Und ich denke, das entspricht einem zutiefst menschlichen Konzept vom Beten, von der Kontaktaufnahme mit Gott. Im Griechischen steht dafür das Wort Euchomai. Das Wort Euchomai heißt sich etwas wünschen. Und wenn es im spirituellen Raum gebraucht wird, dann heißt es eben beten. Man möchte etwas von der Gottheit bekommen und man wünscht es sich. Ob man es bekommt, weiß man nicht so genau. Darum erscheint es immer auch angeraten, irgendwie etwas dafür zu tun, um den betreffenden Gott für sich günstig gewogen zu stimmen. Man muss etwas leisten und man muss es richtig machen. Und dieser Gedanke, der wirkt sich fatal auf uns und unsere Gottesbeziehung aus. Denn mit diesem Bewusstsein hören wir dann selbst solche an sich befreienden Bibelstellen wie die aus Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Dann hören wir gleich diese Bibelstelle unter so einem Aspekt von, was müssen wir tun, um Gott wohl zu gefallen? Wie machen wir das richtig mit dem Glauben? Und so weiter und so weiter. Und die Frage ist, wie kann sich das verändern? Wie können wir dazu kommen, Gott nahe zu kommen, ohne Angst? Und dazu brauchen wir einen Switch in unseren Gedanken, einen Switch in unserer Vorstellung. Und das bedeutet einen Switch auch in unserer Sprache, wie wir über Gebet reden und wie wir im Gebet reden. Denn die Sprache, ihr Lieben, die beschreibt nicht einfach nur das, was ist, sondern Sprache erschafft ganz oft das, was ist. Und deswegen will ich euch jetzt erst einmal folgende Geschichte erzählen. Ein todkranker Mann wurde auf seinem Sterbebett noch ein letztes Mal von seinem Arzt besucht und sagte ihm, ach Herr Doktor, ich habe solche Angst. Sagen Sie mir doch, was wartet auf mich nach dem Tod? Was wird auf der anderen Seite sein? Der Arzt holt tief Luft und sagt, ich weiß es nicht. Was? Sie wissen es nicht, sagt der Sterbende. Sie sind Arzt und wissen nicht, was nach dem Tod auf mich zukommt. Statt eine Antwort zu geben, geht der Arzt zur Tür und öffnet sie. Da kommt der Hund des Arztes herein, springt an dem Arzt hoch und zeigt, dass er sich unheimlich freut, seinen Herrn wiederzusehen. Da wandte sich der Arzt wieder dem Kranken zu und sagte, haben Sie beobachtet, wie der Hund sich verhalten hat? Er war vorher noch nie in Ihrer Wohnung, noch in diesem Raum. Er wusste nicht, wie es hier aussieht, aber er wusste, dass sein Herr hinter der Tür steht und deswegen sprang er fröhlich herein, als die Tür aufging. So, was hat das mit Gebet zu tun? Fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere. So, vielleicht denkst du, ich springe jedenfalls nicht einfach so freudig in das Unbekannte hinein. Mir geht's da eher so, sagst du vielleicht, wie Rudolf Otto es beschreibt, falls du den kennst. Das war ein evangelischer Theologe und Religionswissenschaftler, der mit seinem Hauptwerk Das Heilige von 1917 die Theologie, Religionswissenschaft, Religionspsychologie und alles im 20. Jahrhundert maßgeblich beeinflusst hat. Und Otto nennt Gott das Numinose. das Ehrfürchtige, das Unnahbare, die Erfahrung mit dem ganz Anderen, dem Letztendlichen, das sich jeder Begrifflichkeit und jedem Erkennen entzieht. Und wer diesem Ausdruck noch nie begegnet ist, diesem Ausdruck das Numinose, der mag folgenden Kunstgriff anwenden, schreibt C.S. Lewis einmal, um das Gemeinte zu sehen. Stell dir vor, es würde dir gesagt, im Zimmer nebenan sei ein Tiger. Dann würdest du wissen, dass du in Gefahr bist. Und wahrscheinlich würdest du Furcht verspüren. Aber wenn man dir sagen würde, im Raum nebenan ist ein Geist, dann würdest du, falls du es glaubst, zwar auch etwas verspüren, das oft Furcht genannt wird, aber es ist doch was anderes. Es würde etwas sein, das nicht auf der Vorstellung Gefahr beruht, denn niemand ist eigentlich bange vor dem, was ein Geist ihm antun könnte, sondern was ihm Angst macht, ist eher die bloße Tatsache, dass da ein Geist ist. Es ist eher unheimlich als gefährlich. Und die besondere Art von Furcht, die das hervorruft, die mag Schauer genannt werden. Und mit diesem Unheimlichen, mit diesem Schauer, mit dieser Ehrfurcht hat man nun den Saum des Numinosen erreicht. Nun stell dir vor, es würde dir einfach gesagt, ein mächtiger Geist ist in dem Raum nebenan. Und nehmen wir an, du würdest es glauben. Deine Empfindungen würden dann zwar noch weniger der bloßen Furcht vor Gefahr gleichen, aber du würdest im tiefsten Innern ganz doll beunruhigt sein. Staunen würde dich packen und eine Art Zurückbeben, ein Gefühl der Unzulänglichkeit, es mit einem solchen Besucher aufnehmen zu sollen und ein Gefühl, vor ihm auf die Knie fallen zu müssen. Und dieses Gefühl kann man als ehrfürchtige Scheu bezeichnen und der Gegenstand, der sie hervorruft, eben als das Numinose. Ihr Lieben, mit diesem Gefühl kommen wir bei Gott aber nicht weiter. Denn da bleiben wir ja immer in der Ferne stehen. In der Ferne, ehrfürchtig auf den Knien. Und da kommen wir ihm gar nicht so nahe, wie wir es eben immer gesungen haben, wie wir ihm ja eigentlich kommen wollen. In seinen Armen wollen wir doch sein. Das heißt, wer nun weiß, dass uns in dem Raum nebenan ein liebender Gott mit offenen Armen erwartet, der kann die Kontaktaufnahme mit dem Unbekannten, der kann sein Gebet ganz anders gestalten, ohne Angst und ohne Unsicherheit. Und da sind sich eben leider auch viele Christen nicht immer ganz sicher. Und deswegen sagt Jesus uns dazu etwas ganz Besonderes, und das wollte ich heute Morgen einmal mit euch bedenken. Jesus sagt uns nämlich im ersten Teil des Verses 9, im 6. Kapitel des Matthäusevangeliums, so sollt ihr beten, so sollt ihr Kontakt aufnehmen zu Gott. Jesus lässt uns also nicht im Dunkeln stehen, wenn wir Kontakt mit Gott aufnehmen wollen, sondern er sagt uns ganz klar, wie und in welcher Weise wir unsere kommunikative Kontaktaufnahme zu Gott gestalten sollen. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Jesus hat gerade an dieser Stelle in der Bergpredigt erklärt, wie man ein glückliches Leben führen kann. Und jetzt spricht er über echte und falsche Frömmigkeit, also darüber, was eine Gottesbeziehung eigentlich vom Wesen her ausmacht. Wie kann man zu Gott eine Beziehung aufbauen und wie kann man sie dann auch halten? Und die Antwort, schon mal vorweggenommen, heißt zunächst einmal ganz klar, auf jeden Fall ohne Stress. Das ist immer ganz wichtig bei Gott, ohne Stress. Denn es geht nicht um Methoden, es geht nicht um spirituelle Dienstleistungen, sondern es geht um das Sein in Gottes Gegenwart. Man soll deswegen auch nicht viele Worte machen, sagt Jesus, nicht leistend leiern, weil der Vater im Himmel sowieso schon weiß, was wir brauchen. Und das alleine schon deutet für mich an, dass es nicht um Worte oder Formulierungen geht, sondern um Beziehungsaufnahme. Wir sollen es also nicht magisch mysteriös machen, sondern wenn wir beten, dann sollen wir das so machen, wie es dann im Vater unser folgt. Und zunächst einmal steht in dem Vers 9 ein ganz bestimmtes Wort in dem Satz, so sollt ihr beten, das die ganze Sache verdeutlicht. Zumindest, wenn man Griechisch kann. Ob das auch in Aramäisch so funktioniert, der Sprache, in der Jesus da gerade mit seinen Jüngern spricht, weiß ich nicht. Aber im Griechischen hat dieses Wort für Beten, das hier steht, eine ganz besondere Bedeutung. Und es ist das Wort proseuchomai. Und auch das habe ich ja schon mal in meiner Predigt über die neun Gebetsarten erwähnt. Wer erinnert sich noch an das Wort Proseuchomai? Ich dachte, weil es so ein witziges Wort ist, müsste man sich das irgendwie behalten haben. Also Proseuchomai ist das, was Jesus immer gemacht hat. Wenn es zum Beispiel wie in Markus 1,35 heißt, und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und proseuchomaite, also betete dort. Ich habe eben am Anfang gesagt, das Wort Euchomai heißt sich etwas wünschen und man weiß nicht genau, ob man es bekommt. Aber Jesus macht hier was ganz anderes. Er proseuchomait. Die allgemeine Bedeutung dieser Vorsilbe pros ist ganz nahe an etwas dran sein, ganz nahe vor jemandem zu sein. Und das ist es, was Jesus macht. Er ist Gott ganz nahe, wenn er betet. Proseuchomai ist darum meines Erachtens das grundlegende Programm des Gebets. Es ist das Betriebssystem, ohne das man das Gebet zwar einschalten kann, aber ohne das die Programme nicht laufen. Ohne Proseuchomai haben alle anderen Gebetsarten, die ja doch immer auch irgendwie etwas mit Anstrengung und sich von Gott wünschen zu tun haben, kein Leben. Proseuchomai bezeichnet im Neuen Testament umfassend jede Art von in Verbindung treten mit Gott. Und das hatten die Jünger die ganze Zeit bei Jesus gesehen. Etwas, das über eine gewöhnliche Methode hinausging. Und das war etwas, was sie auch unbedingt lernen wollten. Und Lukas erinnert sich an die Einsetzung des Vaterunsers so, dass die Jünger eines Tages, als sie wieder mal gesehen hatten, wie glücklich Jesus im Gebet wirkte, also in der ganz nahen Gottesbeziehung, und dass er deswegen überhaupt gar keine Angst hatte vor der Zukunft oder vor dem, was ihn in Jerusalem ja doch höchstwahrscheinlich erwarten würde, dass sie ihn da nach diesem Geheimnis fragen. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns proseuchomein. Lehre uns, Gott nahe zu sein. Lehre uns beten. Lehre uns diese Beziehungsaufnahme zu Gott, aufgrund derer du wie von guten Mächten wunderbar geborgen, ohne Angst in ein neues Jahr gehst, in den unbekannten Raum springst. Und Jesus erklärt ihnen nun keine Methode. Er gibt ihnen gar keine Anweisung, erstens, zweitens, drittens, und dann klappt es schon. Sondern er weist die Jünger zunächst einmal ganz einfach nur auf die vertrauensvolle Liebesbeziehung zum Vater im Himmel hin. Bevor er ihnen sagt, wie sie dann im Einzelnen das genau machen sollen, die ganze Sache mit dem Beten. Er sagt ihnen, sie sollen sich an den Vater im Himmel wenden, dem sollen sie ohne Furcht nahe kommen. Denn welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen die heilige Ruach schenken, die ihn darum bitten? Das heißt, mit Gebet beschreiben wir tatsächlich ganz einfach nur die kommunikative Beziehungsaufnahme zu Gott. Und es geht ja sogar noch viel weiter. Gott macht es ja noch viel einfacher für uns, Beziehungen zu ihm aufzunehmen im Gebet, um uns restlos davon zu überzeugen, dass es nicht um Leistung geht. Denn wenn gar nichts mehr geht, das habe ich ja letztes Mal beim Sprachengebet aus Römer 8,26 vorgelesen, dann lässt man sich einfach durch die heilige Ruach vertreten. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Und dieses sich vertreten lassen durch die heilige Ruach geht so einfach, dass es eben jeder von uns schon mal getan hat. Am Abgrund des ersten Schritts in das Unbekannte, so wenn man verzweifelt ist über einer Situation und wenn einem so gar kein Ausweg mehr einfällt, den man dem lieben Gott im Gebet vorschlagen könnte, dann entringt sich ja doch nicht viel mehr als ein tiefer Seufzer deiner Seele. Und dieses Seufzen benutzt die heilige Ruach, wie ich gesagt habe, eben als Trägersignal für eine authentische göttliche Datenfernübertragung. Es geht beim Gebet grundsätzlich nicht um methodische Aktionen, als vielmehr um unser beständiges Sein in Gottes Gegenwart. Und erst aus dieser grundsätzlichen Verbundenheit mit Gott entwickeln sich dann die programmatischeren Ausdrucksformen des Gebets wie das Vaterunser als grundlegende Matrix für unser gesprochenes Beten oder auch andere Gebetsprogramme für die Obrigkeit, für alle Heiligen oder für die Ausbreitung des Evangeliums und solche Dinge. Beim Gebet geht es letztendlich im Kern immer nur um das eine, nämlich um die Liebesbeziehungsaufnahme zweier Herzen, nämlich dem Herzen Gottes und unserem Herzen. Und das alles steckt schon in diesem einen kleinen Wort am Anfang des Vaterunser in Matthäus 9, Vers A, Teil A drinne. Ihr sollt prosoichomein, ihr sollt Beziehung zu Gott aufnehmen, eine vertrauensvolle Nähe zu ihm aufbauen. Und ihr sollt deswegen so beten, wegen dem, was ich euch gerade alles schon über den Vater im Himmel erzählt habe, sagt Jesus, und was ihr von ihm mitbekommen habt durch meine Beziehung zu ihm. Deswegen sollt ihr auf diese Weise und nicht anders mit Gott in Kontakt treten. Und dann geht es weiter in dem Vers, in dem Jesus sagt, zu wem wir eine Beziehung aufbauen sollen. Ihr sollt prosoichomein, Vater unser, der du bist im Himmel. Interessanterweise sollen wir nicht zuallererst zu dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde beten, der er ja auch ist. Zu dem, der alles geschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare, und der die Welten durch sein Wort hält, zu dem allerstärksten Wesen, also das man sich überhaupt nur vorstellen kann im gesamten Multiversum, also jemand, vor dem man schon mal zu Recht Angst haben könnte bei dem ganzen Scheiß, den die Menschen hier unten auf der Erde machen, sondern wir sollen eine Beziehung aufbauen zu unserem Vater im Himmel. Und das ist erstaunlich. Das ist doch erstaunlich, dass wir zu unserem Vater die Beziehung aufbauen sollen. Denn dass wir zu Gott Vater sagen dürfen, das ist für uns heute fast selbstverständlich. Aber, und die ganze Provokation, die da drin steckt, die ist uns gar nicht mehr so klar. Wir denken da nicht mehr groß nach. Aber in früheren Zeiten und auch heute noch in vielen anderen Religionen ist Gott eben das Numinose. Ist Gott das Unnahbare, das Unerreichbare, das ganz Ferne. Wenn wir aber in das Unbekannte reingehen müssen, so wie der Hund des Arztes in der Geschichte vorhin, dann, sagt Jesus, dürfen wir Vater sagen. Und wir dürfen dafür dankbar sein. Wir dürfen dankbar sein, dass wir Gott einen Vater nennen dürfen, zu dem wir mit unseren Sorgen, Bitten, Klagen, Wünschen, unserem Dank ganz nackt kommen können und dass wir es ihm einfach so sagen dürfen, wie es ist. Und dass wir an seiner Hand sicher und vertrauensvoll in jeden noch so unbekannten Raum hineinspringen können. Jüdische Gebete wurden in der heiligen Sprache Hebräisch gesprochen, während Jesus das Vaterunser ja höchstwahrscheinlich, wie schon gesagt, in der Volkssprache Aramäisch betete. Und die häufigsten hebräischen Anreden Gottes im Judentum waren Herr, König der Welt. So und ganz anders jetzt die von Jesus praktizierte Anrede in Aramäisch, Abba, Baba. Abba zu übersetzen mit Vater oder lieber Vater, und nicht wenige sagen eben, dass es dem Brabbeln der Kleinkinder nach empfunden ist, Baba. Und das ist eine sehr vertrauliche Anrede, da muss man dem Angeredeten schon sehr nahe sein. Und genau diese Anrede hat Jesus seine Jünger gelehrt. So sollt ihr beten, so sollt ihr Beziehung zu Gott aufnehmen. Papa, unser Papa im Himmel. Und man kann mit dieser Formel Papa, mit dieser Formel Abba praktisch die ganze urchristliche Theologie zusammenfassen. Die, die Gott so familiär anreden, das sind die Kinder Gottes. So heißt es in Römer 8, Vers 15. Ein ganz kleiner Satz, ja, noch viel weniger ein kleines Wort, das alles auf den Kopf stellt, das alles verändert in unserer Vorstellung, in unserem Denken, wie wir dem Numinosen, dem Unverfügbaren, dem Unbekannten begegnen sollen und was wir von ihm erwarten dürfen. Zwar steht im Matthäusevangelium hier das griechische Pater, das ist etwas ernster, aber Jesus hat ja auf alle Fälle, wie schon gesagt, auf Aramäisch Abba gesagt, als er die Jünger prosoichomein lehrte. Aber es gibt auch noch ein paar Stellen im Neuen Testament, wo Abba unübersetzt einfach drin steht. Ne? Wir finden diesen Ausdruck Abba an drei wichtigen Stellen im Neuen Testament. Zweimal in den Paulusbriefen, einmal im Markus-Evangelium. Und da wird die ganze Sache mit der vertrauensvollen Beziehungsaufnahme noch einmal ganz besonders deutlich, wie ich finde. Denn es geht in allen drei Stellen um Situationen, in denen Methoden nicht mehr hilfreich sind, sondern wo es ans Eingemachte geht. wenn es eng wird, ihr Lieben, dann helfen keine geistlichen Übungen, sondern dann hilft nur noch die Beziehung zu unserem himmlischen Vater, zu unserer Herkunft, zu unserer himmlischen Heimat, da, wo wir uns sicher fühlen, wo wir aufgehoben sind, wo wir geschützt sind, wo wir in den Mantel eingehüllt sind. Und das alles bringt eben das Wort Papa aber klar und deutlich zum Ausdruck. Die erste Stelle, die früheste Stelle, ist im Galaterbrief. Der entstand so im Spätherbst des Jahres 55 nach Christus in einer schwierigen Zeit für Paulus, wobei man natürlich sagen muss, wann waren die Zeiten für Paulus mal nicht schwierig. In Galatien aber gab es Probleme mit Leuten, die das Gesetz über die Freiheit des Glaubens setzen wollten. Und Paulus wusste nicht so genau, wie er das jetzt regeln sollte, denn er hatte gerade Ephesus nach schweren Bedrängnissen verlassen müssen, eilte nur Titus entgegen, um von der Entwicklung in Korinth zu erfahren. Es war also alles Mögliche los. Die Zukunft war unbekannt, aber es schien nicht gerade rosig. Und da sagt er in dieser Situation den Galatern, das waren ja so ausgediente Soldaten, Ex-Legionäre, so Haudegen, eine Art antiker Skinheads vielleicht. Und die wussten jetzt im Ruhestand auch nicht mehr so genau, wie sie mit dem Leben ohne klare Befehle und ohne Autoritätshierarchien zurechtkommen sollten. Und deswegen stritten die sich auch ständig. Und unter diesem Hintergrund versteht man auch, warum da im Galaterbrief steht, die sollen sich nicht ständig beißen und hauen und streiten. Weil das solche Leute waren. Und zu denen sagt er jetzt, weil ihr aber Söhne seid, ihr seid nicht mehr Befehlsempfänger, ihr seid Söhne. Und darum sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Dann etwas später, im Frühjahr 56, schreibt er dann den Christen in Rom. Und in Rom, da gab es ja auch eine ganze Menge Sklaven, deren Zukunft äußerst ungewiss war. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, aber Vater. Römer 8, Vers 15. Und da steht übrigens für das Wort rufen ein griechisches Wort kratzo. Und das habe ich auch schon euch erklärt, dass in dieser Gebetspredigt das kratzo, das kommt im Deutschen sehr locker daher, umschreibt aber das Geschrei von am Kreuz Sterbenden und von Gebärenden. Also unartikuliertes Schreien. Und so, wenn man irgendwie bedrängt ist, ja, dann kann man auch nicht mehr klug und eloquent vor Gott daherbeten, sondern dann schreit man einfach nur noch, aber hilf mir. Und genau das ist da gemeint. Und dann berichtet Markus noch etwas später, kurz nach der Zerstörung Jerusalems, aus seiner Erinnerung, wie Jesus Beziehung zu seinem Papa aufgebaut hat, als es für ihn eng wurde und die Zukunft nicht rosig aussah, nämlich im Garten Gethsemane, also kurz vor dem Sterben, so wie wir es vorhin auch in der Geschichte hatten mit dem Sterbenden, dem Arzt und seinem Hund. Und in dieser Situation prosäuchumait Jesus, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm doch diesen Kelch von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Es geht also immer um Beziehung, wenn der Vater im Spiel ist, wenn es Abba heißt, wenn es Papa heißt. Und zwar um die Beziehung zu Abba im Himmel, zu unserem Papa im Himmel. So, und das ist auch ganz wichtig, dass wir das sagen, denn die Vorstellung von diesem himmlischen Vater kann uns ja auch ein bisschen Angst machen, weil sie oft genug vom Versagen der menschlichen Väter verdunkelt worden ist, zu patriarchalischen Zerrbildern, die uns ja auch immer wieder in den Köpfen herumspuken. Und deswegen heißt es ganz bewusst, Vater unser, der du bist im Himmel. Der Vater, von dem Jesus spricht, der wohnt im Himmel. Und das macht deutlich, dass wir uns von dem ganzen Negativen, das wir mit unseren eigenen Vätern und die wiederum mit ihren Vätern erlebt haben, freimachen dürfen. Aber auch freimachen müssen, damit wir die Beziehung zu unserem Papa im Himmel frei und ohne Angst aufbauen können, also prosäuchomein können. Und dann heißt es schließlich auch noch unser Vater. Und nicht mein Vater, das heißt unser Vater. Und das soll uns immer daran erinnern, dass wir alle zu Gottes Familie gehören. Dass wir als soziale Wesen geschaffen sind und dass wir deswegen auch als soziale Wesen erlöst werden in eine Gemeinschaft hinein. was den Katholiken und den Juden übrigens noch sehr viel klarer ist als den Christen aus dem evangelischen und freikirchlichen Bereich, weil bei den Juden und den Katholiken der Fokus auf der Erlösung durch Zugehörigkeit zur Gemeinschaft liegt, wenn es bei uns ja doch schwerpunktmäßig eher immer um die Erlösung durch persönliche Bekehrung und Gewissenserforschung geht. Und das hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber weil wir allesamt in eine Gemeinschaft hinein erlöst worden sind, deshalb beten wir eben nicht einfach nur mein Vater, sondern wir beten Vater unser im Himmel. Jesus ruft uns in die Gemeinschaft der Heiligen, erlöst uns in eine soziale Struktur hinein. Und in der Gemeinschaft derer, die mit uns im Namen des Vaters, des Sohnes und der Heiligen Ruach getauft sind, gehen wir gemeinsam vertrauensvoll in jeden unbekannten Raum hinein, weil wir wissen, wer im Unbekannten auf uns wartet, nämlich Abba, unser Papa im Himmel. Und darauf, ihr Lieben, richtet uns das Vaterunser jedenfalls jeden Tag wieder neu aus, macht uns bewusst, worum es eigentlich in der Gottesbeziehung geht, und es erschafft diese vertrauensvolle Nähe. Und ich finde, es wäre deswegen eigentlich eine gute Idee, das Vaterunser mindestens morgens und abends zu beten, wenn nicht sogar vielleicht auch mittags noch, um im unbekannten Dschungel des Alltags wenigstens ein paar Wegmarkierungen über den Tag verteilt zu setzen, so wie auch bei Luthers Morgen-, Mittags- und Abendsegen. Und dann wird es auch von uns heißen: Haben Sie beobachtet, wie der Hund sich verhalten hat? Er war vorher noch nie in Ihrer Wohnung, noch in diesem Raum. Er wusste nicht, wie es hier aussieht, aber er wusste, dass sein Herr hinter der Tür steht. Und deswegen sprang er fröhlich herein, als die Tür aufging. Und dann beten wir vielleicht auch so, wie ich Francesco in meinem wunderbaren Buch über Gebet, Flatrate, 24 Stunden, genial verbunden, posseuchomein lasse. Und er spricht da ganz vertrauensvoll mit Gott und er sagt: Lieber Gott, es könnte alles so perfekt sein, aber meine Eltern sind einfach zu blöd. Warum müssen sie immer alles verbieten? Das macht echt keinen Spaß. Hast du deine Mutter Maria auch mal doof gefunden? Hat sie dir auch verboten, abends mit Freunden unterwegs zu sein? Warum wollen uns Eltern immer vor allem beschützen, was sie selber früher gemacht haben? Kannst du nicht mal ihre Gebete erhören und sie eine Weile beschäftigen, während ich mich still und leise vom Acker mache? Vielleicht besuche ich dich dann auch mal wieder am Sonntag, dein Francesco. Ja, denkt immer daran, ihr Lieben, im Bereich des Numinosen findet bloß Euchomai statt, sich was wünschen. Aber im Bereich des Vaters, da findet Proseuchomai statt, ganz nahe bei ihm sein und mit ihm vertrauensvoll Kontakt aufnehmen. Und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen, dass uns das gelingt. Amen.